Fabian, ich bin frisch verliebt.
Das ist wunderschön. Wer ist denn der, die das glückliche Wesen?
Es ist ein Das. Und wie du dir denken kannst, geht es um was zu essen.
Ja.
Ich hoffe zumindest, dass du das denken kannst.
Ich war gespannt, wohin die Reise geht, aber ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas zu essen dabei rauskommt, war relativ hoch, ja.
Also folgendes, du hast ja versucht, mich zu locken mit Franzbrötchen-Eis.
Bestes Eis aller Zeiten.
Ja, und jetzt neulich hast du nochmal einen gedroppt. Was war das nochmal?
Kaiserschmarren-Eis, glaube ich.
Ja, ah, Mist, ja, das habe ich noch nicht gefunden, muss ich noch probieren. Bienenstich habe ich jedenfalls gesehen, aber nicht gekauft. Also die sind wirklich herausragend gut, aber wenn du was richtig, richtig, richtig Gutes essen möchtest, also quasi ein monströs gutes Eis, dann hol dir bitte Florida-Eis. Kennst du das?
Florida-Eis?
Mhm.
Nee, sagt mir nichts.
Also pass auf, die gibt es im Kaufland unseres Vertrauens. Kaufland, da habe ich schon gesagt, im Supermarkt unseres Vertrauens. Ich habe keinen Namen gesagt. Bitte einfach rauspiepen, war wirklich ein Versprecher. Da gibt es solche kleinen Päckchen, die sind so groß wie, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie so eine Zigarettenschachtel, nicht richtig. Also so ungefähr in so einer Größe, nur ein bisschen größer. Ja, die kosten auch nicht viel. Und da gibt es so schlichte Varianten wie irgendwie Vanilleeis, Karamell oder so.
Okay.
Und ganz ehrlich, ne, dieses Eis ist unfassbar gut. Also ich habe kaum was Fresheres gegessen seit langer Zeit. Und da gibt's, was jetzt wirklich der Oberknaller ist, ist Vanilleeis Blaubeere.
Das hört sich richtig gut an auch, ja.
Ja, pass auf, kennst du noch aus dem Aldi dieses Glas mit diesen kleinen, ich glaube, das sind eigentlich Preisebeeren oder Blaubeeren, die gibt's immer nur im Aldi. Kennst du die zufällig? So kleine. Das ist immer so ein bisschen übersüßt.
Nur vom Sehen.
Nur vom Sehen. Alter, was ist los mit dir, Mann? Jetzt sag mir auch noch, dass du den Zitroneneis hier nicht kennst.
Den kenne ich.
Okay, zum Glück. Ich dachte schon, du wärst irgendwie am Mond groß geworden. Also, bei uns damals gab es halt nur Aldi. So, und diese Sorte, also das ist halt dieses Glas mit diesen, ich glaube, es sind Preiselbeeren im Aldi oder es sollen Blaubeeren sein. Ich habe keine Ahnung. Waldblaubeeren, irgendwie so kleine Blaubeeren jedenfalls. So schmecken die. Also nicht wirklich nach Preiselbeeren. Fakt ist auf jeden Fall, genau dieser Geschmack, der schon sehr besonders ist, weil es den eigentlich nur in diesem Aldi-Glas gibt, hat eben diese Eissorte von Florida Eis, Vanille, Blaubeer. Ganz ehrlich, das musst du dir direkt morgen früh kaufen.
Okay, direkt morgen
früh. Und das ist, ja. Leute, das ist jetzt keine Werbung irgendwas. Ich rede ausschließlich mit Fabian über meine kulinarische Liebe.
Ja, voll gut. Ich lasse mir ja gerne meinen Horizont erweitern. Ich habe da auch noch einen ähnlichen Tipp. Und zwar, kennst du diese Mochi-Eisbällchen?
Die wiederum habe ich schon gesehen, da war ich aber auch noch ein bisschen skeptisch bis geizig. Du weißt ja, ich gebe ungern so mehr als 2 Euro
ja,
oder so für
aber
Kleinigkeiten aus.
Tu es, lohnt sich. Und vor allem gibt es da eine Sorte, die heißt, glaube ich, auch Spaghetti-Eis. Die schmecken exakt wie Spaghetti-Eis. Also das Eis an sich hat diese Vanille, diesen Vanillegeschmack und die Füllung dann diesen soßigen, erdbeerigen Vanillegeschmack. Zum Niederknien gut auf jeden Fall.
Also wir müssen es irgendwie schaffen, diese ganzen Eishersteller als Sponsoren zu ergattern.
Ja, wir sind ja in 2 Wochen oder 3 Wochen wieder auf einem gemeinsamen Männerwochenende. Da haben wir wieder eine Holzhütte gemietet und werden es uns da irgendwie gemütlich machen am Holzfeuer und vielleicht auch da einfach live eine Folge aufnehmen in der Hütte. Das ist so ein bisschen das Ziel. Da können wir ja mal irgendwelche Eishersteller anschreiben und die belästigen und bitten, dass sie uns sponsoren. Ich werde jetzt erstmal mein Getränk der Folge öffnen. Ah, herrlich.
Das klingt hervorragend. Was ist es denn?
Es ist Karlovacko, ein kroatisches Bier.
Ja.
Mit dem ich gute gemeinsame Erinnerungen verbinde. Ich weiß nicht, kannst du dich an diese Zeit erinnern, wo ich immer noch so Strichlisten geführt habe, wie viel Bier ich trinke, damit ich am Ende des Jahres so ein bisschen den Überblick behalte.
Ja.
Und als ich 2004 mit meinem damaligen Mitbewohner oder 3 in Kroatien war, da habe ich irgendwie in einer Woche, ich glaube 130 Karlovacko getrunken und diverse Schnäpse und habe dann irgendwie festgestellt, okay, der Morgenkaffee war das einzig Nicht-Alkoholische, was ich getrunken habe. Und so nach einer Woche Urlaub konnte ich nicht mehr in den 3. Stock in meine Wohnung gehen, ohne Seitenstechen zu bekommen, weil wir einfach so krass Gas gegeben haben in diesem Urlaub. Aber es ist einfach so lecker gewesen und deswegen habe ich so eine gute, aber auch sehr schlimme Erinnerung an dieses Getränk und dachte mir, heute gönne ich mir noch mal eins.
Liebe Freunde der Hörkunst, was ihr nicht wisst, aber bald wisst, sobald ich diesen Screenshot an Fabian gesendet habe, den er hoffentlich auch bei Instagram teilen wird, ist folgendes. Während er hier gerade von seinen, sage ich mal, Biergeschichten erzählt, die nicht nachgemacht werden sollten, trägt er ein total seriöses T-Shirt, das sogenannte Bart Simpson-Shirt. Was es damit auf sich hat, ist Folgendes. Der liebe Fabian hat vor geraumer Zeit einmal eine Wette verloren. Es war ein, würde ich mal sagen, doch recht mutiger Wetteinsatz. Serhat und ich hätten, wenn wir die Wette verloren hätten, uns komplett blamiert an der Uni. Wir hätten den ganzen Tag mit Plüschhandschellen rumlaufen müssen, aber wir hätten es einfach mal gemacht. Da waren wir noch jung und verrückt. Fabian hingegen hat die Wette verloren und musste eigentlich in so einem Bart Simpson Kommunionsanzug einen Tag lang an der Uni rumlaufen. Hat er aber nicht gemacht. Weswegen, einige von euch wissen es, die bei unserem letztjährigen Podcast-Geburtstag live in der Krombacher dabei waren, er so ein T-Shirt bekommen hat von mir mit so einer schönen, ja, wie soll man sagen, so einer aufgedruckten Krawatte und so einem Sakko-Schnitt sozusagen, was aufgedruckt auf dem T-Shirt ist. Das hat der junge Mann jetzt gerade an, während er erzählt, dass er in einer Woche über 100 kroatische Biere getrunken hat.
Ja, Kroatien war eine echte, wie soll ich sagen, ein echtes Mekka zu der Zeit für mich als gerade aus dem Zivildienst kommenden, nicht so viel Geld habenden jungen Mann, weil es einfach so unglaublich viel Alkohol für so wenig Geld gab. Das war der absolute Wahnsinn, wirklich, das kann man nicht in Worte fassen. Und einfach auch ein schönes Land, coole Menschen, super gastlich. Auf der anderen Seite aber auch noch erschreckend, dass du so in manchen Regionen, in denen wir waren, immer noch auch so Überbleibsel des Krieges gesehen hast, obwohl der ja schon einige Jahre rum war. Ne? Also es war ein prägender und cooler Urlaub, trotz all der Feierei und all der ungesunden Trinkerei. Naja.
Das glaube ich dir. Also was ich verrückt finde, ist, das wird ja dann irgendwie 2004, 2005 oder sowas, 2003 gewesen sein. Da war so das Ende des Krieges eigentlich noch wirklich nah. Ja. Das ist so aus heutiger Sicht noch mal so viel länger her, dass es wahrscheinlich ein komplett anderes Bild ergeben wird. Aber wir waren damals wirklich sehr, sehr nah an vielen Vorfällen. Das vergisst man irgendwie schon mal, ne?
Ja. Obwohl es ein Krieg mitten in Europa war, hat er sich trotzdem relativ weit weg angefühlt. Ne? Obwohl es ja tatsächlich gar nicht so weit weg ist. Also ich bin jetzt ja, ich komme ja quasi gerade aus Österreich wieder, aus Kärnten, quasi fast an der slowenischen Grenze. Und ja, etwas weiter unten ging es dann ja schon los. Ne? Also so unterhalb von Slowenien hat es ja dann getobt. Also so weit weg von uns ist es eben nicht. Also 10 Stunden Fahrzeit bis zur slowenischen Grenze von hier, von Köln aus.
Ja,
dann hattest du etwas weiter südlich dann schon ja wirklich Kriegsgebiete und ethnische Säuberungen und schlimme, schlimme Zustände. Und ja, auch die Ukraine ist nicht weit weg. Wir müssen quasi einmal nur Polen durchqueren. Das ist jetzt auch kein riesiges Ding, ne?
Nee, ist es überhaupt nicht. Aber lass uns genau heute bitte nicht über Politik oder Krieg sprechen. Ich glaube, das ist so schon übel genug. Und
ja,
naja, gut, ich meine, wir haben hier nicht die leichteste Kost mit dem True Crime Podcast. Ich habe jetzt tatsächlich die letzte Folge nochmal gehört und das war schon tatsächlich so, dass ich mir so übel war, dass ich gar keine Lust mehr hatte, über irgendwas zu sprechen. Und das ist interessant, denn als ich die Folge gehört habe und ich dann quasi passiv wieder die Story mitbekomme und all deinen Erzählungen folge, höre ich mich ja quasi doppelt. Ich höre die Gedanken, die ich gerade live denke und die ich dann irgendwie ausgesprochen habe während der Folge. Und das deckt sich einfach 1:1. Also das, wo ich dann irgendwie in der Folge gesagt habe, okay, bitte nicht weitersprechen oder ich habe jetzt keine Lust auf Abschweifen oder sowas am Ende. Lass uns jetzt hier zum Ende kommen. Das, so ging es mir beim Hören einfach auch. Der Fall war einfach viel zu krass.
Ja, ich wollte jetzt auch gar nicht abschweifen in Richtung, weiß ich nicht, Jugoslawien oder Ukraine. Ich wollte ganz kurz abschweifen im True-Crime-Bereich politischer Art, weil wir gefragt wurden mehrfach diese Woche, wie unsere Haltung zum Attentat an Charlie Kirk ist. Ich weiß, das hast du wahrscheinlich mitbekommen.
Ja.
Charlie Kirk, für die Leute, die jetzt keine Meinung dazu haben oder nicht wissen, was da genau passiert ist, ein stark rechtskonservativer politischer Sprecher in den Vereinigten Staaten und Influencer, also den man durchaus als stark rechtsaußen bezeichnen kann, ist auf einer Campus-Tour, also der war bekannt dafür, quasi von Stadt zu reisen an Universitäten mit Studenten ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren, ist da quasi auf offener Bühne erschossen worden und ich verdamme das natürlich zutiefst. Ne? Also Charlie Kirk natürlich durchaus ja unterwegs mit Positionen, die ich definitiv nicht teile, definitiv nicht, also Sachen wie schwarze Menschen besitzen nicht die Gehirnkapazitäten von Weißen oder Frauen sollten generell dem Mann gehorchen und den Haushalt machen oder Abtreibung ist schlimmer als Holocaust. Das sind natürlich alles unglaubliche Dinge, die sind auch nicht mehr konservativ, die sind wirklich aus meiner Sicht schon absolut widerlich, aber dennoch war dieser Mensch bereit, seine Meinung in der Diskussion zu stellen und hat sich dieser Diskussion eben gestellt und das muss man ihm hoch anrechnen, denn das passiert heutzutage viel zu selten. Und auch wenn man seine Meinung verdammen kann und nicht teilen muss, ihn auf offener Bühne zu erschießen, ich möchte darauf hinweisen, seine Frau und seine Kinder waren im Publikum, das ist absolut verdammenswert. Interessanterweise ist der Schütze ja offensichtlich ein richtig krasser Rechtsaußen, dem einfach Charlie Kirk nicht rechts genug war. Ne? Also man hat ja erst gedacht, so, das kommt bestimmt so von einem Linken oder von einem was weiß ich was. Und ich hatte mich schon gewundert, weil politische Gewalt ja eigentlich eher ein Zeichen der Rechten ist. Also ich will nicht sagen, dass es keine Linken gibt, die nicht gewaltbereit sind, aber es ist eher ein rechtes Mittel. Das zeigen auch die Statistiken rechts und links motivierter Gewalttaten in Deutschland, in Europa, in Amerika. Ich habe erst gedacht, es wird natürlich politisch motiviert gewesen sein, dann liegt es auf der Hand, dass es ein Linker war, aber dass es ein Rechtsaußen war, dem Charlie Kirk nicht rechts genug war, das entbehrt auch nicht einer gewissen Ironie, muss man dazu sagen.
Ja, was heißt das entbehrt nicht einer Ironie? Ich würde sagen, dass ich mich da anschließen würde, also eigentlich ist es egal, wer der Täter war, meiner Meinung nach. Es ist natürlich krass, dass der irgendwie gewissermaßen aus dem eigenen Lager kam. Aber ich bin der Meinung, dass das grundsätzlich einfach nicht geht. Also es ist ganz schlimm, dass jemand erschossen wird. Einfach so.
Ja, ich finde es.
Und diese Rahmenbedingungen sind natürlich äußerst dramatisch, insbesondere dessen, weil seine Familie mit dabei war, weil er sich einer öffentlichen Debatte hingegeben hat, weil es einfach in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, weil ganz viele Menschen, die es gesehen haben, ob jetzt irgendwie live oder halt irgendwie digital, traumatisiert waren. Ich habe von Leuten gehört, die das gar nicht gecheckt haben. Die haben sich dieses Video gesehen, haben gar nicht verstanden, dass es eine News ist und sehen auf einmal dieses Video, wie dann jemand erschossen wird und sind dementsprechend auch traumatisiert, weil man das einfach auch heutzutage leider einfach mal so, als ob es das Normalste der Welt wäre, in den Medien konsumieren kann. Ja. Da bin ich auch wiederum sehr, sehr kritisch, wenn ich sowas höre. Und ich für meinen Teil habe mir ganz, ganz bewusst dieses Video nicht angesehen. Denn das ist für mich wieder so eine rote Linie, eine Grenze, die ich nicht überschreiten möchte. Das ist so, aus Respektsgründen gucke ich mir das nicht an.
Wobei das nicht was mit heutzutage zu tun hat, dass man solche Videos sieht. Das ist halt einfach die Natur der Sache, wenn da eine Kamera anwesend ist. Das JFK Assassination Video kann man auch oder hat man auch schon hunderte Male gesehen eventuell. Ne? Das ist natürlich aufgrund der veralteten Aufnahmetechnik ein ganz anderer Stiefel, als wenn du jetzt so ein neues, modernes Video siehst, aber sobald eine Kamera anwesend war, wird das auch gezeigt werden. Das ist einfach ganz logisch und das ist in der Natur der Sache.
Ja, klar. Die Verbreitungsmöglichkeiten sind einfach eine ganz andere jetzt mittlerweile.
Was mir dazu noch mal kurz einfällt, ist einfach, was wir auch in der ersten Stockbrot-Folge gesagt haben. Wir sind an so einem Punkt, wo man sich bemühen muss, dass man die Lager irgendwie zusammenführt, konservativ und progressiv, links und rechts, dass man die Leute zumindest in Dialog bekommt. Und wenn man aufhört, miteinander zu sprechen, dann wird halt nur noch durch Gewalt gesprochen. Das ist einfach der falsche Weg und da muss man jetzt auch ein bisschen, ja, sich selber an die Nase fassen. Ich fand es total ekelhaft, auch wie diverse Vertreter progressiver Medien sich über den Tod von ihm lustig gemacht haben oder das quasi gefeiert haben. Damit zeigt ihr, dass ihr eben keine progressiven, guten Menschen seid, die richtigen Werte vertreten. Das ist egal, wofür ihr stand, es ist verdammenswert, was passiert ist. Und er ist ein Mensch, der die Diskussion verdient hat, so, und man kann seine Werte verachten, aber man soll vor diesem Tod bitte Respekt haben. Und ich finde, wie gesagt, diese Dämonisierung und Entmenschlichung, das ist das, was diese Gewalt möglich macht. Und ja, das findet vor allem auch rechts außen ganz stark statt, dass politische Gegner entmenschlicht und dämonisiert werden, aber wir als Gesellschaft dürfen nicht zulassen, dass das die Norm wird. So, jetzt rant over.
Ja. Ja, nee, aber so ist es auf jeden Fall. Ja, es sollte nicht die Norm bleiben und werden. Und dennoch hat man so das Gefühl, dass sich solche Taten immer mehr häufen. Ich meine, und das ist leider irgendwie so das neue Normal ist. Und das finde ich irgendwie schrecklich. Der neue Normalzustand, dass man halt theoretisch jederzeit irgendwie solche Attentate in den Nachrichten sehen kann, das finde ich total schlimm.
Ja. Auch da sind wir wieder beim Thema Gun Control in Amerika, ne? Und dieser dieser Attentäter hatten natürlich auch den Ort des Attentats einfach sehr, sehr perfekt ausgewählt. Das muss man auch dazu sagen, da steckte schon Planung hinter. Aber jetzt egal, wir wollen jetzt da nicht ins Detail gehen.
Ja.
Bevor wir in den Fall einsteigen, möchten wir kurz einen anderen Podcast vorstellen. Und zwar haben wir mit anderen Podcasts, die wir auch privat konsumieren und zu denen wir auch Kontakt haben, einfach sympathische Leute, die gute Podcasts betreiben, so ein bisschen ein Agreement gefunden, dass wir uns gegenseitig unserem Publikum vorstellen. Deswegen werden wir im Laufe der Folge zwei kleine Teaser einspielen, wo zwei befreundete Podcasts sich kurz vorstellen können. Nur, dass ihr Bescheid wisst, der erste kommt jetzt.
Hey, ich bin's Nico von den True Crime Brothers und ja, ich bin der jüngere, aber vor allem der größere Bruder.
Ja, vielen Dank, Nico, für diesen Hinweis. Ich bin Alex, der Ältere, und was bleibt mir anderes übrig, als zu sagen, der kleinere Bruder. Und wie bereits erwähnt, sind wir auch im echten Leben Brüder.
Und wir behandeln in unserem Podcast deutschsprachige Kriminalfälle. Haben das Ganze schon erweitert zu Kriminalfälle mit deutscher Beteiligung. Ich bin da meistens auf der ganzen Welt unterwegs, von Japan bis Bulgarien.
Und ich schnapp mir dann die vermeintlich kleineren, oft unbekannteren Fälle direkt aus den Münchner Gerichtssälen und serviere sie euch mit dem nötigen Insiderwissen. Wenn du also Lust auf die True Crime Brothers hast und mithören willst, wie ich mich mit meinem Bruder manchmal zanke, dann würden wir uns freuen, wenn du bei uns reinhörst.
Ihr findet uns auf Instagram unter True Crime Brothers und überall, wo es Podcasts gibt. Also hoffentlich bis bald und jetzt noch viel Spaß mit eurer Folge.
Die True Crime Brothers, ein, wie ich finde, total lustiges Konzept. Und also ich höre den beiden total gerne zu. Ich kann das eigentlich auch nur empfehlen. Ein sehr sympathisches Duo, zwei Brüder. Es lohnt sich. Kann man auf jeden Fall mal machen.
Ja, auf jeden Fall. Allein durch diesen bayerischen Akzent, der ja so, ja nicht so super ausgeprägt, aber doch latent da ist, hat das alles sowas Gemütliches, finde ich. Ich habe auch früher immer gerne Der Bulle von Tölz gesehen, Ottfried Fischer und so. Und ich mag einfach so Dialekte, das hat immer was Entspanntes, Gemütliches. Und ja, das macht das eben da nochmal ein bisschen reizvoller zuzuhören, finde ich. So, aber jetzt...
Jungs, seid ihr uns aber jetzt nicht böse, dass der Fabian euch mit Ottfried Fischer verglichen hat, ne?
Nur dialekttechnisch.
Okay. So, das mussten wir gerade noch gerade stellen, ne? Jetzt können wir aber loslegen.
Jetzt können wir loslegen. Ja, wir machen einen kleinen Sprung in diesen Fall hinein. Wir springen nach Neubrandenburg, also so ins erweiterte Berliner Umland mehr oder weniger, und wir springen in den August 2004 und wir springen in ein Metier, das dir nur allzu bekannt ist, denn du hast Jahre deines Lebens in diesem Bereich gearbeitet. Wir sind in einem Shopping Center, dem sogenannten Lindetal Center, und da betreibt die Hauptfigur der heutigen Folge Jörn Scharlau, der ist 34 zu dem Zeitpunkt, es ist der 30. August 2004, Jörn Scharlau betreibt in diesem Lindetal Center einen Vodafone-Laden, also ein Handygeschäft.
Ah.
Etwas, was dir, wie gesagt, mehr als geläufig ist.
Ja, genau. Also ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich so den einen oder anderen Job machen musste, um mein Studium zu finanzieren, was mir dann irgendwann auch gelungen ist. Ich war sehr froh darum, dass das alles vorbei ist. Aber ja, ich habe dann auch hier und da schon mal in diesem Bereich gearbeitet. Ohne Moos nichts los.
Ja. Jörn Scharlau ist an diesem Tag mit einer Angestellten in seinem Shop. Es ist ein für den Sommer ungewöhnlich kalter Tag. Die Temperaturen sind eigentlich im Laufe des Tages nie über 20 Grad geklettert, und es liegt einfach so hohe Regenwahrscheinlichkeit in der Luft. Er verlässt zur Mittagspause hin seinen Laden und weist seine Angestellte an, sie möge doch alleine weitermachen. Also sie... arbeiten, wie gesagt, bis Mittag gemeinsam, und er verlässt den Laden, sagt, er hatte noch einen Termin, verabschiedet sich, die Zeit geht ins Land, es fehlt auch erstmal jede Spur von ihm, und dann erreicht eine SMS eben diese Mitarbeiterin, dass er nicht mehr reinkommen wird und dass er sie bittet, das Geschäft dann für den Tag zu Ende zu führen und dann auch am Abend abzuschließen.
Ja, also vielleicht an dieser Stelle, es ist ja häufig im Mobilfunkbereich so, dass es Franchise-Unternehmen gibt. Das bedeutet für all diejenigen von euch, die es nicht wissen, dass es Unternehmer gibt, die sich für eine gewisse Lizenzgebühr die Möglichkeit erkaufen, unter dem Markennamen einer größeren Firma dessen Produkte zu verkaufen. Ich meine, ihre Produkte zu verkaufen. Entschuldigung. Und das ist eine Variante, es gibt aber auch immer die Möglichkeit, dass es eine wirkliche Niederlassung einer Firma ist, wo es dann solche sogenannten Filialleiter gibt, die letztendlich dann die Chefs sind, die Niederlassungen betreiben und dann teilweise auch Angestellte haben, die gemeinsam mit diesen Chefs den Laden schmeißen. Ich nehme jetzt mal an, so wie du es beschrieben hast, dass es irgendwie eine dieser beiden Varianten war.
Aber diese Franchises, die werden dann aber auch von dem Franchise-Geber dann in regelmäßigen Abständen kontrolliert. Ne? Also man checkt dann schon so, wie sind die Umsatzzahlen, wie ist so das Erscheinungsbild, was für einen Eindruck macht das alles. Also man lässt dann quasi den Laden nicht alleine auf die Menschheit los, man kontrolliert schon so ein bisschen, was der Output ist, was da so passiert, ne?
Ja, genau. Also, soweit ich da informiert bin, ist das genau so. Natürlich geht es immer auch darum, irgendwie eine Präsenz zu zeigen und vielleicht auch an oder in Regionen vertreten zu sein, wo es nur, sagen wir mal, traditionelle Konkurrenten gibt, vielleicht so große Unternehmen, die sehr bekannt sind. Und dann ist es natürlich immer gut, auch dort eine Präsenz zu zeigen und einfach da zu sein, Produkte zu vertreten und die Marke zu verbreiten. Aber natürlich ist es auch so, wenn du einfach irgendwie eine Gegend hast, wo es sich einfach nicht lohnt, so einen Laden aufzumachen, dann wird der Mutterkonzern sicherlich auch ein Auge drauf werfen und sagen, okay, sorry, passt nicht.
Ist das denn so ein denkbares Szenario? Ist das in deiner Zeit passiert, dass du da mit deinem Chef irgendwie im Laden standst und der dann einfach gegangen ist, nicht mehr zurückgekommen ist und dir dann gesagt hat, mach du mal alleine weiter und schließ dann abends auch ab? Das ist wahrscheinlich jetzt nicht super häufig, aber auch jetzt nicht so, dass man sich da unbedingt Gedanken machen muss, oder?
Nee, genau. Also du hast ja normalerweise ganz normale Dienstzeiten, würde ich mal sagen, ja, dann hast du, oder Schichten, und sagen wir mal, du hast die reguläre Spätschicht, die, je nachdem wie lange halt solche Geschäfte offen sind, das hängt ja auch immer von den städtischen Einkaufszentren und sowas und Bedingungen ab, das ist ja häufig bis 18 oder 20 Uhr, und wenn du halt diese Spätschicht hast, die du vielleicht gemeinsam mit einem Kollegen machst, vielleicht aber auch mal alleine für ein, zwei Stunden, dann kann es mal theoretisch auf jeden Fall sein, dass wenn das jetzt dein Vorgesetzter direkt ist, der vielleicht so ein Filialleiter, so ein Franchise-Unternehmer ist, dann ist es, sag ich mal, auch nichts Unnatürliches, wenn der sagen würde, hey komm, ich habe gleich noch was zu tun, mach du doch bitte heute weiter bis heute Abend. Es hat immer was damit zu tun, glaube ich, wie groß das Unternehmen ist, wer sich die Freiheiten rausnehmen darf. Das geht natürlich nicht bei einfachen Angestellten, weil sie eben diese Dienstpflicht haben. Aber an für sich halte ich das jetzt, so wie du es bisher beschrieben hast, für nichts Unnormales.
Ja, also seine Angestellte denkt sich da jetzt auch erstmal nicht viel bei, obwohl er eigentlich, als er gegangen ist, angekündigt hat, nicht so lange weg sein zu wollen. Aber sie führt dann das Tagesgeschäft ganz normal zu Ende und schließt dann auch den Laden ab. Anders ist es dann aber, als im Laufe des Abends seine Frau versucht, ihn zu erreichen. Sie ruft erst an, er geht nicht ans Handy. Und dann schreibt sie ihm auch eine Nachricht, ob er denn noch nach Hause kommt und wo er ist. Und sie wartet relativ lange auf eine Antwort. Sie wartet 1,5 Stunden, bis dann eine SMS kommt, die besagt, dass er an diesem Abend nicht nach Hause kommen wird, dass er Zeit zum Nachdenken braucht und er der Meinung ist, dass diese Beziehung aktuell nicht mehr so läuft, wie sie laufen sollte, und er ja einen Blick auf die Dinge gewinnen muss, der so ein bisschen Abstand voraussetzt von der Frau.
Okay.
Das hört die natürlich nicht gerne, zumal sich auch für sie das gar nicht abgezeichnet hat. Also es gab keine für sie erkennbaren Probleme. Die haben gemeinsame Kinder, die hocken jetzt auch nicht 24/7 aufeinander. Dadurch, dass sie so den Hausfrauenpart übernimmt, Kindererziehung, und Jörn Scharlau eben in seinem Laden dann tagsüber weg ist und auch ja relativ sozial aktiv ist, sich mit Freunden immer wieder trifft und so, hatte sie nicht das Gefühl, dass Dinge da irgendwie eingeschlafen sind. Aber sie weiß auch einige Dinge noch nicht über ihren Ehemann, die so im Laufe der Zeit dann ans Licht kommen werden.
Ja, das wäre tatsächlich meine Frage gewesen, ob es da schon gewisse Vorzeichen gab oder so. Aber wenn das jetzt eine komplette Überraschung für die Frau auch gewesen ist, dann war das für sie natürlich ein riesiger Schock. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen.
Ja klar, wenn du so gar nichts ahnst und dann irgendwie so damit konfrontiert wirst, dass die andere Person offensichtlich ja irgendwelche substanziellen Probleme sieht, also jetzt nicht irgendwie so irgendeine Kleinigkeit, sondern der Gestalt, dass sie sagt, ich bin halt einfach nicht mehr glücklich, es läuft gar nicht, ich muss mal meine Gedanken ordnen und gucken, wie es weitergeht. Das ist ja schon existenziell, ne?
Naja, klar, auf jeden Fall. Vor allem weist es ja auch sozusagen darauf hin, dass diese Person oder der Partner, die Partnerin, wie auch immer, halt diese Bedenken schon eine längere Zeit mit sich rumträgt.
Ja, genau.
Also gewissermaßen ein doppeltes Spiel gespielt hat.
Ja. Ja,
oder zumindest etwas vorgespielt hat.
Genau, zumindest da irgendwie ja, wie soll ich sagen, sich schon sehr eingehende Gedanken gemacht hat, die man vielleicht hätte teilen können, auch schon, um dann gemeinsam irgendwie daran zu arbeiten. Naja, sie hat so ein bisschen latent das Gefühl, dass vielleicht auch irgendwas passiert sein könnte. Aber diese Antwort, auch wenn die jetzt nicht so schön ist, beruhigt sie erstmal und sie will ihm jetzt auch die Zeit lassen, da ja seine Perspektive neu zu ordnen und sich dann irgendwann wieder zu melden.
Mhm, okay.
Kurze Timeline, also er hat den Laden zur Mittagszeit verlassen, also Mittagszeit meint hier wirklich Mittag, 12 Uhr, so, also zur Mittagspause. 14.42 Uhr hat er seiner Angestellten geschrieben, dass er nicht mehr kommen wird. Und um 7:45 schreibt dann seine Frau ihm, wo er denn bleibt, weil er immer so gegen 8 Uhr nach Hause kommt. Und dann gegen 10 also erhält sie dann die Nachricht von ihm an, immer noch an diesem 30. August, dass er erstmal nicht kommen wird.
Okay.
Sie akzeptiert das dann, wie gesagt, und hält auch erstmal 3 Tage lang die Funkstille ein. Das ja, ist natürlich auch eine sehr, sehr unbefriedigende Zeit. Man weiß auch nicht, wo ist der Partner, was geht ihm gerade durch den Kopf, wohin läuft das Ganze oder worauf läuft das jetzt alles irgendwie hinaus? Na, haben wir noch eine Zukunft und wenn ja, wie wird die aussehen? Gerade wenn man auch gemeinsame Kinder hat, ist das natürlich eine schwierige Situation.
Ja, komplett. Aber genau an dieser Stelle würde mich jetzt schon wieder interessieren, wer es geschafft hat, dass der Laden weiterlief. Weißt du, 3 Tage komplett zu fehlen, ist natürlich auch nicht ohne.
Ja.
Dann müsste er schon Vorsorge betrieben haben, um zu gucken, wer dann dienstplanmäßig eingesetzt werden kann.
Mhm. Hätte er tun müssen, ja. Aber über den Laden sprechen wir jetzt erstmal gar nicht. Wir konzentrieren uns aber weiter auf die Familie. Und nach 3 Tagen Funkstille entscheidet sich seine Frau am 2. September morgens, so 7:45, dann einfach nochmal nachzufragen. Sie findet jetzt, sie hat das verdient, irgendwie ja zumindest ein Update zu bekommen und zu hören, was Sache ist. Und sie schreibt um 7:45, kommst du wieder? Also sie möchte wissen, ob er eine Entscheidung getroffen hat. Diesmal muss sie nicht so lange auf eine Antwort warten. 10 Minuten später schreibt er, ja, ich denke schon, es sieht danach aus. Ich habe auch nicht vorgehabt, dich zu verlassen. Ich brauchte nur etwas Zeit. Ich musste überlegen, was ich an mir verändern kann. Also er so ein bisschen so räumt so ein, dass er Dinge an sich ändern muss, dass das vielleicht die Beziehung wieder besser wird, wenn er selber irgendwie gewisse Veränderungen vornimmt.
Hm.
Seine Frau findet das alles allerdings mehr als komisch, denn Jörn Scharlau wehrt sich eigentlich mit Händen und Füßen dagegen, SMS zu schreiben. Das ist so ein Typ, der immer alles telefonisch macht, weil der eine Lese-Rechtschreibschwäche hat und deswegen sehr, sehr ungern schreibt, weil er sich da so ja, blamiert fühlt, weil er eben eine sehr schlechte Rechtschreibung hat. Und dass er einfach seit 3 Tagen nicht telefonisch erreichbar ist und nur SMS schreibt, ist ungewöhnlich. Und die SMS sind auch einfach zu sauber geschrieben für seine Problematik, die er mit sich rumträgt. Also die hätte er so gar nicht schreiben können.
Ja, es klingt irgendwie auch so ein bisschen gestellt tatsächlich, so wie du es vorgelesen hast. Aber ich kenne auch seine Art und Weise zu sprechen nicht. Nur, also es wirkte, finde ich, jetzt gerade so ein bisschen zu easy. Weißt du, dafür, dass jemand, also zu locker, zu selbstverständlich sowas zu schreiben. Ich meine, immerhin hat er 3 Tage lang, war er irgendwie verschwunden und niemand wusste, wo er ist.
Ja, wie gesagt, ich kenne seine normalen Duktus auch nicht, deswegen habe ich das jetzt einfach so hingenommen und das ist eine Nachricht, die ich mir so vorstellen könnte. Aber vor dem Kontext, dass sie eben weiß, dass seine Rechtschreibung normalerweise deutlich schlechter ist, dass er daher eben das Telefonieren bevorzugt und dass sie dann eben auch sagt, es ist auch einfach nicht sein Schreibstil. Also selbst wenn die Rechtschreibung passen würde, dieser Stil zu schreiben, passt halt auch nicht zu ihm.
Mhm.
Manifestiert sich da bei ihr so ein bisschen der Verdacht, dass nicht er diese SMS schreibt, sondern jemand anders, die für ihn schreibt. Und sie beginnt sich jetzt allmählich Sorgen zu machen und geht dann zur Polizei. Allerdings macht sie das erst nicht an diesem 2., sondern es dauert dann wiederum eine Zeit, bis wo immer wieder hin und her geschrieben wird. Und sie geht erst nach einigen Wochen. Also es ist erst jetzt eine Zeit lang, die da ins Land gehen, tatsächlich, bis sie sich durchringt, zur Polizei zu gehen. So verliert die Polizei am Anfang einfach wichtige, wichtige Zeit.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Die Polizei steht jetzt so ein bisschen vor dem Rätsel, wer könnte was mit seinem Verschwinden zu tun haben. Es ist nicht bekannt, dass der irgendwelche Feinde hat oder so. Der ist zwar, ja, der ist Geschäftsmann, aber der ist da niemandem auf die Füße getreten. Das ist jetzt auch kein Geschäft, wo du irgendwie großartig aneckst mit irgendeiner Konkurrenz oder so.
Wenn du wüsstest.
Echt ist so, ja?
Nein, nicht mit der Konkurrenz. Ja gut, das vielleicht auch, kann ich mir vorstellen hier und da habe ich nichts mitbekommen, aber naja, also es gibt mal immer wieder irgendwie so einen Kundenkontakt, der nicht sehr freundlich ist oder so. Ist gut, ja, das gehört mit dazu.
Den gibt's überall. Ich hab's ja schon mal erwähnt. Ich war mal als Sachbearbeiter im Jobcenter und was da teilweise für E-Mails reinkamen oder auch Leute im direkten Kontakt, wie die dir gegenüber aufgetreten sind, das war teilweise auch schon nicht übel, sage ich mal.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Naja, auf jeden Fall findet man hier in seinem beruflichen Umfeld eben keinen Grund für ein Verbrechen oder ein Verschwinden. Und ja, familiär scheint ja eigentlich auch alles in Ordnung gewesen zu sein, bis eben zu seinem Verschwinden. Die Frau wusste von keinem Problem und die war auch jetzt nicht in der Lage, ihn irgendwie verschwinden zu lassen oder so. Es gibt da keinen Hinweis, der darauf hindeutet, dass ja aus der Familie irgendwas passiert ist. Also wertet man seine Telefondaten so ein bisschen aus, spricht mit Freunden und man stößt auf ein mögliches Motiv. Jörn Scharlau hatte nämlich diverse Affären mit auch teilweise vergebenen, verheirateten Frauen. Die hat er sich immer gerne so im etwas sozial schwächeren Milieu gesucht, wo er mit seinem Geld dann irgendwie beeindrucken konnte oder quasi sich so durch gönnerhaftes Auftreten so ein bisschen einkaufen konnte. Also es war jetzt nicht unbedingt so, dass das irgendwie Frauen waren, die jetzt unbedingt seinem Charme verfallen sind oder seinem Aussehen oder so, sondern dass er die mehr oder weniger eben ja durch seine wirtschaftliche Kaufkraft überzeugt hat. Oft waren das irgendwie Kundinnen,
habe ich fast vermutet,
die in den Laden gekommen sind, die dann beispielsweise einen Vertrag abschließen wollten, das dann vielleicht nicht gegangen wäre wegen schlechter GEZ-Einträge oder sonst irgendwas und er dann doch noch was möglich gemacht hat und dafür dann Gegenleistungen eingefordert hat. Also das waren auch teilweise schon Affären, aber es hat für mich auch so ein bisschen manchmal den Vibe von auch nur so Halbfreiwilligkeit gehabt. Also so dieses, also nicht durchgehend, aber schon so teilweise, also schon so Notlage ausnutzend und das ist schon für mich schon keine richtige Freiwilligkeit mehr, ne?
Ja, genau, also Notlage ausnutzen trifft es, glaube ich, ganz gut. Viele Kunden kommen halt auch rein, weil sie hilfsbedürftig sind, weil es irgendwelche vertraglichen Probleme gibt, weil sie vielleicht eine sehr hohe Rechnung hatten, die sie nicht nachvollziehen können oder weil sie sie nicht bezahlen können, weil irgendwas technisch nicht funktioniert und sie irgendwie so einen heißen Draht quasi zur Kundenbetreuung brauchen. Es gibt ja häufig so ein Händlerportal, wo man irgendwie noch schneller Dinge erledigen kann. Und so ist quasi so ein Händler durchaus auch immer in so einer gewissen Machtposition. Und ich kann mir halt vorstellen, dass er sowas ein Stück weit auch ausgenutzt hat.
Ja, das ist genau so gewesen, ja. Und so kann man eben herausfinden, dass er auch an diesem Tag um kurz nach 11 eine seiner Affären angerufen hat, sich mit ihr getroffen hat und dann kurz danach die Wohnung wieder verlassen hat. Also das ist auch gesichert, dass er bei dieser Frau, Silke wird sie in den Medien genannt gewesen, ist 11.30 Uhr ungefähr angekommen, gegen 12 Uhr die Wohnung wieder verlassen, sich dann auf den Rückweg in seinen Laden machen wollte und dann offensichtlich auf dem Rückweg irgendwie verschwunden ist. Also die Polizei denkt jetzt, dass er vielleicht während des Rückwegs oder in der Tiefgarage des Einkaufszentrums irgendwie, ja, angegangen oder entführt wurde. Man lässt also sich Videomaterial aus der Tiefgarage aushändigen, wertet das aus und die sind aber leider schon überspielt worden nach all der Zeit, die ins Land gegangen sind. Also man kann da jetzt nichts mehr nachhalten und weiß immer noch nicht, ist er jetzt verschwunden auf dem Heimweg oder in der Tiefgarage. Man weiß aber, dass er auf dem Heimweg nochmal mit einer anderen Frau geschrieben hat, mit der er möglicherweise auch eine Affäre hatte. Also die taucht noch nicht so oft in seiner Telefonliste auf, aber es gab nach dem Verlassen von Silke auf jeden Fall telefonischen Kontakt auch zu dieser Sandy.
Okay.
Der Polizei fällt dann auf, dass mit der EC-Karte des Opfers immer wieder mal Geld abgehoben wurde in den Tagen nach seinem Verschwinden. Und so bittet man jetzt die Banken um Material, um Kameramaterial von eben diesen Geldautomaten oder diesen Filialen, wo dann eben Geld abgehoben wurde. Und die sind natürlich super kooperativ. Und so stellt die Polizei fest, dass schon am 30. August 500 Euro abgehoben wurden von dem Konto von Jörn Scharlau mit seiner EC-Karte, von aber nicht ihm, sondern einem jungen Mann mit Glatze. Leider sind die Aufnahmen sehr, sehr unscharf, nicht besonders gut, aber man kann eben erkennen, es ist ein hochgewachsener junger Mann, offensichtlich mit Glatze, der auch ein ganz anderes Erscheinungsbild hat als Jörn Scharlau, der immer noch verschwunden ist, und so scheint da also jemand sich seiner EC-Karte zu bedienen und hebt auch am gleichen Tag in diversen Filialen immer wieder 500-Euro-Beträge ab.
Okay.
Das Ganze steigert sich dann, die Person reist dann offensichtlich nach Hamburg, hebt dort 1.000 Euro ab, fährt dann nach Kloppenburg, das ist auch da in Norddeutschland, und versucht auch da Geld abzuheben. Allerdings ist da zu dem Zeitpunkt die Karte bereits durch die Frau von Jörn Schalau gesperrt und wird halt eingezogen.
Okay, verstehe.
Die Ermittler...
Und war das jetzt alles... haben sie das quasi rückwirkend herausgefunden oder konnte die Polizei irgendwie auch live verfolgen, wie Geld abgehoben wird?
Nee, das war leider...
Dann könnte ich mir vorstellen, das war rückwirkend.
Okay,
dann haben sie nicht die Möglichkeit, dann irgendwie einzugreifen. Okay,
nee, verstehe. Genau. Also die Person ist jetzt erstmal wieder verschwunden. Da sind jetzt auch einige Tage vergangen seit der letzten Sichtung in Kloppenburg. Aber man konnte halt nachvollziehen, okay, Neubrandenburg, Hamburg, Kloppenburg, da war die Person unterwegs. Junger Mann mit Glatze, aber die Kameraaufnahmen, die geben nicht so viel her, als dass man da jetzt besonders viel erkennen könnte.
Ja, okay.
Man entwickelt jetzt also die Theorie, dass es da offensichtlich darum ging, an sein Geld zu kommen und das vielleicht im Zusammenhang mit seinen Affären gestanden haben könnte. Also, wie gesagt, er hat sich da auch nicht lumpen lassen, wenn jetzt die Frauen irgendwie in Beziehungen waren oder verheiratet waren. Und so könnte es ja sein, dass eine dieser Frauen vielleicht, ja, wusste, dass er wirtschaftlich etwas besser dastand und die einfach kein Interesse hatte, ihren Partner langfristig zu betrügen und die einfach dann darüber gesprochen haben, wie man aus der Situation irgendwie gewinnbringend rauskommen könnte. Ne? Also sprich, ihn in eine Falle locken und sich seines Geldes irgendwie bemächtigen.
Mhm.
Wütender Täter oder wütender Partner kommt natürlich auch in Frage, dass da jetzt gar keine große Verschwörung stattgefunden hat, sondern einfach nur jemand gemerkt hat, ey, der, der hört mich hier, der Typ, und ich ziehe den zur Rechenschaft und ja, gucke dann mal, was noch monetär für mich rausspringt.
Ja, also kann es auch gewesen sein. Aktuell fehlt mir da noch so ein bisschen Hintergrundinformation, um das einzuschätzen. Also es kann, finde ich, auch auf jeden Fall sein, dass es einfach irgendwie, wie du schon gesagt hast, so der Versuch ist, noch möglichst viel rauszuholen und dann auch mit bisschen Bedacht sozusagen deswegen halt immer einen kleinen in Anführungsstrichen Summen immer 500 Euro abgehoben an verschiedenen Filialen, damit es eben nicht so schnell auffällt.
Ich denke, das waren auch Tageslimits.
Ist auch gut möglich, ja.
Ja, dass da einfach nicht mehr ging. Deswegen dann in Hamburg 1.000. In Großstädten ist es oft so, dass Automaten höhere Stückelungen haben oder höhere Limits als so auf dem platten Lande. Und dann war das in Hamburg eben möglich, einen Tausender zu holen. Vorher in Neubrandenburg eben nur 500.
Ja, okay.
So, das war jetzt meine Interpretation, das muss nicht...
Ja, ist möglich. Nee, ist auf jeden Fall möglich. Also, kann auch einfach beides sein, ne?
Am 17. September wird dann das Auto von Jörn im, ja, circa 30 Kilometer entfernten Neustrelitz gefunden.
Und wieder einmal, Fabian, haben wir so einen Tag, ein Datum, das total nah an unserem Aufnahmetermin ist. Ist dir das mal aufgefallen?
Ja.
Wir sind gefühlt ganz häufig irgendwie plus minus ein paar Tage. Für euch zur Information, wir nehmen das hier gerade am 16. September auf, um 21.39 Uhr. Der 17. September ist nicht so lange hin.
Nee, am 17. September wird diese Folge dann höchstwahrscheinlich veröffentlicht werden.
Siehst du mal, das nenne ich mal Timing.
Also wie gesagt, 30 Kilometer vom Verschwindeort des Menschen wird dann jetzt einfach sein Auto gefunden. Das heißt, man kann nachvollziehen, dass der mögliche Täter, ja, wieder zurückgekommen ist in dieser Heimatregion, dass den wahrscheinlich irgendwas damit verbindet, dass er deswegen wieder da ist. Und so ist dann natürlich die Theorie mit der Affäre und dem gehörenden Partner wieder ganz aktiv. Der Wagen ist mit gestohlenen Kennzeichen ausgestattet, also deswegen auch in der Ringverhandlung nicht gefunden worden und ist eigentlich nur gefunden worden, weil er in einen leichten Auffahrunfall verwickelt war. Also die Person, die ihn gefahren hat, hat quasi den Wagen gegen den Bordstein gesetzt und der war dann nicht mehr fahrtüchtig. Augenzeugen berichten, dass eine Frau mit rot gefärbten Haaren und zwei Männer mit Glatzen aus dem Auto ausgestiegen sind und sich dann quasi aus dem Staub gemacht haben. Aber die konnten nicht identifiziert werden von den Augenzeugen. Im Auto findet die Polizei eine Jacke und es werden diverse DNA-Spuren gefunden, Fingerabdrücke, Haare, Faserspuren, Hautschuppen, also im Prinzip alles, was so geht. Der ganze Katalog von möglichen Spuren wird sichergestellt. Auch die Kennzeichen werden überprüft und man stellt fest, dass die eine Woche nach dem Verschwinden von Jörn Schalau an der Tankstelle geklaut worden sind und dass da diese Diebe offensichtlich nicht nur das Kennzeichen geklaut haben, sondern mit dem Auto des Opfers das voll getankt haben und ohne zu tanken, ohne zu bezahlen, gefahren sind. Also quasi die Zeche geprellt haben. Und da gibt es jetzt wiederum Kameramaterial, also Filmaufnahmen dieses Vorganges, und die sind deutlich besser als die in den Banken. Auf denen erkennt man jetzt wirklich was.
Ah, okay. Finde ich übrigens auch so ein bisschen waghalsig tatsächlich.
Ja.
Wenn du, ne, also, ich meine, das ist doch wirklich ein bisschen, wie soll man sagen, man kann voraussehen, dass dann irgendwas passiert, wenn man sich dann einfach auch so von der Kamera zeigt und die Zeche brennt mit einem geklauten Auto.
Ja, zumal wenn man das eben in einer Gegend macht, in der man auch selber lebt, und die Polizei kriegt jetzt also diese
Aufnahmen. Ach so, ja, leben die in der Gegend auch noch, ja, okay.
Und die Polizei kriegt jetzt diese Aufnahmen zugespielt, und die sind, wie gesagt, von der Qualität her super, und die werfen einen Blick auf das Bild, was sie da kriegen, auf die Bilder, und die wissen direkt, ach, der Stefan war es. Der Stefan ist nämlich so ein Typ, den die Polizei einfach kennt. Der ist 23 und immer wieder mal mit irgendwelchen Eierdiebereien so aufgefallen. Und die sehen den also an, und die nehmen das auch nicht so richtig ernst. Also weil der denen halt noch nie mit was Schwerem aufgefallen ist. Also die denken so, ach ja, Gott, der Stefan schon wieder, irgendwie ist der in diese Scheiße verwickelt, aber der wird schon nichts Schlimmes gemacht haben, aber ist klar, dass der irgendwie mit drin hängt, weißt du, so.
Und der Stefan ist ein Glatzkopf. Gibt's denn jetzt auch noch diesen zweiten Glatzkopf?
Genau, der Stefan ist ein 23-jähriger Glatzkopf, der eine 21-jährige Freundin hat, Sandy, die, so knatschrot gefärbte Haare hat, also passt zu dieser Beschreibung der Zeugen, als das Auto diesen Unfall hatte.
Ja.
Und man ermittelt, und es gibt auch einen zweiten Mann mit Glatze, das ist Sven, das ist der beste Kumpel von Stefan. Die beiden haben sich im Gefängnis kennengelernt, als Stefan wieder mal wegen irgendeiner Kleinigkeit gesessen hat. Und Sven ist aber ein bisschen anderes Kaliber. Der ist immer wieder durch auch Gewaltverbrechen aufgefallen.
Ah, okay.
So, jetzt weiß die Polizei also, okay, Stefan ist da rein verwickelt, dann wahrscheinlich auch seine Freundin und sein bester Freund. Und wenn hier irgendwie Gewalt ausgeübt wurde, dann eher durch diesen Sven als durch Stefan. Die sind quasi beide, also Stefan ist ganz normal entlassen worden. Der letzte Gefängnisaufenthalt von dem, das war, glaube ich, irgendwie so eine, also sowas wie Schwarzfahren, weißt du, so, also so, so Beugehaft, um eine finanzielle Sache zu klären. Also nichts, kein Gewaltverbrechen. Sven saß wegen einer Gewalttat, und der ist Mitte August aus einem Hafturlaub einfach nicht zurückgekehrt. Also der ist seit Mitte August flüchtig. Oh. Ja.
Okay.
Und wird seitdem auch gesucht. Aber bisher hatte noch niemand diese Connection hergestellt, dass der sich da bei Stefan und Sandy versteckt haben könnte.
Ja, ist ein interessanter Side-Fact tatsächlich. Wir haben es doch immer wieder damit zu tun, dass Leute aus einem Hafturlaub irgendwie verschwinden und, keine Ahnung, durchbrennen und vielleicht sogar auch wieder Täter werden. Und darüber haben wir beide noch nie diskutiert hierin, im Podcast, ob so ein Hafturlaub überhaupt in Ordnung ist, ob man das befürworten kann. Wir müssen dieses Fass jetzt hier nicht aufmachen, aber mir fällt es gerade mal so ein.
Ja, also ohne jetzt da wirklich zu tief reingehen zu wollen, würde ich schon sagen, ja. Das hängt natürlich auch stark von den Umständen, aber wir müssen immer sehen, der Resozialisierungsgedanke steht über allem. Und wenn Leute jetzt langfristig im Gefängnis sind, verlernen die ja auch komplett, sich in der Gesellschaft zu bewegen. Ne? Und das sollen die ja durch den Hafturlaub dann auch wieder erlernen. Insofern ist das eine ganz gute Sache. Es gibt da ja auch begleitete Haftpausen oder Hafturlaube, wo dann Leute einfach mal einen Tag rauskommen oder mal ein Eis essen, einen Kuchen essen, wo dann Beamte dabei sind. Es gibt ja verschiedene Stufen. Das wird ja auch so ein bisschen an die Schwere des Verbrechens angepasst, an die Sozialprognose angepasst. Es bekommt auch längst nicht jeder einen Hafturlaub oder eine Haftverschonung so vorübergehend. Keine Ahnung. Also grundsätzlich stehe ich dem positiv gegenüber, auch wenn du natürlich recht hast. Es gibt immer wieder Leute, die es ausnutzen und die dann einfach nicht zurückkommen. Das ist natürlich ein Problem, aber der Sinn überwiegt das Risiko, denke ich.
Ich glaube, ich sehe das grundsätzlich genauso. Und dennoch muss man sich fragen, wie es dann immer wieder zu solchen, ich sag mal, vielleicht Fehlgutachten oder sowas kommt oder Fehleinschätzung der Sozialprognosen, dass Leute dann dementsprechend doch nochmal zu Tätern werden.
Ja gut, letzten Endes kannst du den Menschen nur vor den Kopf sehen, ne? Also wo immer Menschen involviert sind als Gutachter, da wirst du nie eine hundertprozentige Quote haben oder irgendwas hundertprozentig richtig haben. Da wird es immer Raum für Fehler geben. Wir erleben ja gerade, oder ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir erleben ja gerade so ein bisschen die perversen Ausläufer von einem sehr zweifelhaften, von einer sehr zweifelhaften Sozialprognose, der auch dann eine frühe Haftentlassung mit einherging. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte rund um den Maschsee-Mörder mitbekommen hast in letzter Zeit?
Nee, habe ich nicht.
Das ist ein Mensch, der ja so als so Pseudo-Rapper und Schauspieler so bei Dietrich und Kuhnt und so irgendwie versucht hat, in den frühen 2000ern seinen Lebensunterhalt zu bestreiten aus Hannover. Drogenabhängig und mit sehr rechtsradikalen Tendenzen offensichtlich. Der dann eine Gelegenheitsprostituierte aufgegriffen hat, mit der er Drogen konsumiert hat. Was dann passiert ist, weiß man nicht so genau. Man hat halt nur seine Geschichte. Aber die Frau wurde dann später zerstückelt im Maschsee in Hannover eben gefunden. Deswegen der Maschsee-Mörder. Und er wurde auch relativ schnell überführt, der Tat überführt und eingesperrt und ist jetzt seit diesem Jahr wieder draußen aufgrund einer positiven Sozialprognose und verhält sich unglaublich ekelhaft. Also aus der Haft gibt es irgendwelche Bilder, die er gezeichnet hat, die darauf hindeuten lassen, dass er Gewalt total geil findet, dass er die Tat nicht unbedingt aufgearbeitet hat und er versucht jetzt TikTok-famous zu werden als Maschsee-Mörder, verkauft auch Merchandise, trifft sich mit weiblichen TikTok-Fans, die kriegen dann T-Shirts, wo dann drauf stand, ich habe ein Date mit dem Maschsee-Mörder überlebt und er nimmt halt TikToks auf, wo er sich über die Leiche lustig macht, wo er ihren Sohn verhöhnt, der ist irgendwie 30 Jahre und war bei Mord auf Ex, um die Geschichte zu erzählen, ganz intelligenter junger Mann, der natürlich sehr darunter zu leiden hat unter seiner Geschichte. Und jetzt von diesem pseudo-resozialisierten Arschloch quasi verhöhnt wird in sozialen Medien.
Und der wurde vorzeitig entlassen.
Der wurde aufgrund einer positiven Sozialprognose vorzeitig entlassen und zeigt seitdem quasi der ganzen Welt, dass er eben diese Tat nicht bereut und nicht irgendwie verarbeitet hat, sondern dass er darauf einfach Ruhm aufbauen möchte. Das ist halt wirklich, wirklich ekelhaft. Und da denke ich mir, wir brauchen in Deutschland, es gibt in Amerika ich weiß nicht genau, wie es heißt, ich glaube Son of Sam Law. Son of Sam war auch ein amerikanischer Serientäter, zu dem wir noch kommen werden. Und dem wurden im Gefängnis sitzend quasi hohe Summen angeboten für seine Biografie und für eine Verfilmung seiner Geschichte. Und da haben dann amerikanische Gerichte zur damaligen Zeit entschieden, dass Mörder nicht die Möglichkeit haben dürfen, sich an ihren Taten zu bereichern und dass das Geld, was dadurch reinkommt, nicht an die, sondern an die Familien der Opfer fließen muss. Und ja. Das würde ich jetzt mir in dem Fall auch wünschen, dass so ein Mensch seine TikTok-Einnahmen und seine Merchandise-Einnahmen, was schlimm genug ist, dass der überhaupt sowas erzielt und dass der auch weibliche Fans hat, die ihn feiern, dass solche Dinge dann eben, wenn die jemandem zugutekommen, dann dem Sohn des Opfers und nicht ihm selber. Ne? Das ist, wir brauchen dringend so ein Gesetz.
Wow, also eine ganz krasse Thematik jetzt hier auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt. Natürlich gucke ich mir jetzt gerade auch Bilder dazu an. Ich bin auch wirklich sprachlos jetzt gerade.
Ja, das ist auch also der hat quasi auch während des Falles oder während des Mordes auch schon eine ganz große Menschenverachtung an den Tag gelegt. Also der hat seine damalige Partnerin, also er hatte mit dieser Frau, die wie gesagt Gelegenheitsprostituierte war, Sex in seiner Wohnung, hat die getötet, zerstückelt, die genauen Umstände kennt man nicht, hat dann seine Freundin, die er auch noch hatte, gezwungen, ihm zu helfen, die Leichenteile zu entsorgen. Und hat dann wohl, während man diese Säcke zum Maschsee geschleppt hat, quasi so einen Arm von der Toten aus einem Sack genommen und mit der Hand dann seine Freundin auf den Hintern gehauen, um so Witze zu machen. Also so total unter kompletter Verachtung dieses Lebens und dieses toten Menschens da. Und wenn ich sowas höre, dann weiß ich nicht, denke ich nicht, dass das jemand ist, der frühzeitig aus der Haft entlassen werden sollte. Frühzeitig. Ich glaube, er hat jetzt 12 Jahre gesessen oder 13 oder so. Ist auf jeden Fall ein Witz.
Ja. Also ja, das sind genau die Geschichten, die ich immer so besonders ekelhaft finde, tatsächlich. Wir hatten das ja zuletzt auch in unserem Fall. Also alles, was dann irgendwie mit Verhöhnung der Leiche, mit des Opfers zu tun hat, das finde ich dann immer extrem schrecklich.
Ja, das sind dann auch einfach keine Menschen. Ja, also wir Menschen definieren uns ja irgendwie über unsere Empathiefähigkeit auch. Und ich habe neulich jemanden sagen hören, so ein Gangster in einem Interview, jeder Mensch ist im Prinzip 10 schlechte Entscheidungen davon entfernt, selber zum Mörder zu werden. Und ich glaube das. Ich glaube, dass das schneller gehen kann, als man denkt, auch für Leute, die aus festen Verhältnissen kommen. Aber es ist immer die Frage, wie man damit umgeht und diese totale Menschenverachtung, diese totale Empathielosigkeit, das ist etwas, was ich vollkommen abartig finde.
Ja, das kann ich auch nur so bestätigen. Okay, lass uns mal zurück zum Fall gehen.
Ja.
Jo.
Ja, ich lausche hier gerade ganz gebannt dem Schnarchen von Erna und Gabi. Die sitzen heute neben mir im Büro. Normalerweise habe ich die immer im Schlafzimmer, wenn ich aufnehme. Aber du weißt es ja, Erna ist am Fuß verletzt und ich wollte dann nicht das Risiko eingehen, dass die aus dem Bett hüpft oder wieder reinhüpft und dann ihr Pfötchen noch schlimmer macht. Deswegen habe ich die jetzt hier neben mich in ihr Bettchen geholt und die jetzt gerade erst wahrgenommen, wie geil die schnarchen. Ich denke, das wird auf der Aufnahme so unterschwellig drin sein. Finde ich gut.
Ja, also ich höre zumindest weder Schnarchen noch irgendwie Pupsen oder so. Also von daher hoffe ich, dass das alles rausgefiltert wird.
Pupsen hörst du dir auch nicht. Das ist eher so der stille Tod. Also
leise, raffinierte Schleicher.
Ja, du nimmst es wahr, wenn es soweit ist, aber du hörst es vorher nicht. Das ist wirklich richtig, richtig gemein, ja.
Okay, bevor wir jetzt unsere Zuhörer verschrecken, sollten wir jetzt wirklich weitermachen.
Ja, also wie gesagt, Sven ist nicht aus dem Hafturlaub zurückgekehrt, seitdem wird er gesucht. Die Polizei hat aber bisher noch nicht diese Connection zu seinem Freund Stefan und zu dessen Freundin Sandy gezogen. Jetzt wissen die aber auf jeden Fall, okay, die sind mit Jörns Auto unterwegs gewesen, die haben offensichtlich mit dessen Karte Geld abgehoben und die Auswertungen der Telefondaten zeigen eben, dass Jörn auf dem Heimweg von seiner Affäre Silke eben auch wieder mit Sandy telefoniert hat. Die wohnt mit ihrem einjährigen Kind ganz in der Nähe dieses sogenannten Lindenthal-Centers, also wo das Handygeschäft ist. Die Polizei fährt also hin und konfrontiert sie damit, dass sie mit ihm gesprochen hat an diesem Tag und dass sie in der Zeit davor mehrfach mit ihm telefoniert hat und sie ja erzählt erst, dass sie einen Vertrag abgeschlossen hat bei ihm und dass sie dann auch Fragen zu ihrem Handy hatte, aber bricht dann irgendwann zusammen, ist quasi diesem Verhör nicht gewachsen und gibt dann irgendwann zu, dass sie ihn in eine Falle gelockt hat. Also, dass sie eine Affäre mit ihm hatte und ihn in eine Falle gelockt hat. Und dass man ihn quasi, Stefan und Sven, ihn in der Tiefgarage dieses Einkaufszentrums quasi in eine Falle gelockt haben. Also, sie haben quasi vorgetäuscht, dass er sie nochmal besuchen soll, dass sie Lust hat auf ein Treffen. Und als er dann ausgestiegen ist, sind die halt über ihn hergefallen, haben ihn in seinem eigenen Kofferraum gesperrt, haben ihn verprügelt und bestohlen quasi. Und das war halt auch so geplant, dass das so gemacht werden sollte.
Wie steht sie denn zu Stefan und Sven?
Stefan ist ja ihr Freund, wie gesagt.
Also ihr Freund, okay.
Und auch Vater des einjährigen Kindes, der wird auch direkt mit aufgegriffen, aber Sven ist flüchtig. Der ist, ja, wie gesagt,
das hast du ja erzählt, ja.
Genau, der ist auch weiterhin flüchtig. Stefan bestätigt diese Geschichte, dass man quasi die Affäre ausnutzen wollte, dass er sauer war über diese Affäre und dass man dann den Typen einfach verprügeln wollte und sein Geld stehlen quasi. Und dass dann es quasi durch einen dummen Zufall dazu gekommen ist, dass er verstorben ist. Also man hat ihn verprügelt, in den Kofferraum eingesperrt und dann irgendwann hat man nochmal nachgeguckt und dann war er halt tot. Ob er jetzt an den an den Schlägen gestorben ist oder ob er erstickt ist, das weiß man nicht so richtig.
Okay. Also finde ich auf jeden Fall relativ spannend, weil wir ja jetzt auch gerade wieder beim letzten Fall die Situation ja hatten, dass das Opfer im Kofferraum eingesperrt war und eben nicht erstickt ist.
Ja, ist dieses Opfer auch nicht, wird sich auch noch zeigen. Also es ist erstmal nur die Geschichte von Stefan. Nach Sven wird, wie gesagt, noch gesucht. Der meldet sich immer wieder kurz bei Sandy. Man hat die nicht inhaftiert erstmal, damit sie den Kontakt zu dem flüchtigen Kumpel halten kann. Die steht quasi unter Hausarrest. Also die Polizei hat die quasi bei ihr zu Hause, wird die überwacht. Die hat die Möglichkeit, bei ihrem Kind zu sein. Stefan ist in Untersuchungshaft und sie soll quasi den Kontakt herstellen zu Sven, weil der sich immer wieder meldet.
Okay.
Das macht er auch immer wieder. Der ruft immer wieder an, aber nie lang genug, als dass man es orten könnte. Und er gibt auch nie am Telefon irgendwie zu erkennen, wo er sich gerade aufhält. Irgendwann zeigen die Funkzellendaten aber an, dass er sich offensichtlich in Hamburg bewegt und die Polizei weiß, dass er schon öfter in Hamburg war. Er hat da ja auch mal Geld abgehoben von Jörn Scharlaus Konto und da kommt ihnen jetzt so ein bisschen der Zufall zu Hilfe. Die können nämlich anhand seiner Telefondaten auswerten, dass der, wenn der in Hamburg war, öfter mal bei einem bestimmten Lieferdienst Essen bestellt hat. Und bei diesem Lieferdienst ist eine bestimmte Adresse mit seiner Handynummer verknüpft in Hamburg in der Washington Allee. Also wenn er dann da anruft, dann ist das Essen immer dahin geliefert worden, das ermittelt die Polizei jetzt und die denken, okay, das ist unser erster Anhaltspunkt, dass er, wenn er jetzt in Hamburg ist, wahrscheinlich auch wieder da ist, wo er öfter Essen hinbestellt.
Ja, es leuchtet ein.
Ja. Die fahren jetzt dahin zu der Wohnung, nähern sich vorsichtig mit mehreren Beamten. Es gibt Geräusche aus der Wohnung, man tritt die Tür ein, betritt die Wohnung, kommt allerdings zu spät, Sven ist weg, der hat offensichtlich gemerkt, dass da die Polizei sich anschleicht und ist durchs Fenster in die Nachbarwohnung geklettert und durchs Treppenhaus abgehauen, also der hat das irgendwie den Braten gerochen und ist immer noch auf der Flucht. Die Polizei überwacht ihn weiter und überwacht auch Sandys Handy und man stellt fest, er flieht von Hamburg nach Amsterdam, von Amsterdam geht's weiter nach Belgien und dann bricht erstmal der Kontakt so ein bisschen ab. Am 7. November kommt er offensichtlich in Belgien an, trifft da auch einen ehemaligen Haftkumpel und entführt auf dem Weg zu seinem Kumpel einen Lokalpolitiker, der gerade von einem Fußballspiel kommt. Sven braucht ein Auto, dieser Typ kommt quasi, kreuzt quasi gerade seinen Weg.
Es ist also ein Zufall, dass er Politiker war, ja? Also
ja, ja.
War totaler Zufall. War nicht geplant.
Nein, okay. Nein. Also der wird quasi einfach Zufallsopfer und ja, auch von dessen Konto wird dann in der nächsten Zeit immer wieder mal Geld abgehoben, immer wieder mal 500er. Er bleibt danach auch verschwunden. Die Überwachungskamera zeigt jetzt immer maskierte Männer, die Geld an Geldautomaten abheben. Also man hat auf jeden Fall dazugelernt und maskiert sich jetzt. Aber man weiß natürlich, das ist Sven und auch sein belgischer Haftkumpel, den er offensichtlich besucht hat, bei dem er untergekommen ist. Und ja, auch den Lokalpolitiker Toni D. findet man nach einiger Zeit in so einem Wattmeer mit dem Gesicht nach unten im Wasser treibend. Offensichtlich durch ja, Verletzung mit einem Messer und Verletzung gegen den Hals dann zu Tode gekommen.
Also das ist schon wirklich filmreif, ne? Diese ganze...
Diese Flucht,
ja. Also ja. Dass er von irgendwie aus dem Fenster flüchtet, in ein Nachbarfenster springt, dann durchs Treppenhaus abhaut, irgendwie ganz Europa durchquert, Politiker entführt, im Wattmeer ermordet. Das ist ja schon alles...
Ja,
sehr spannend.
Der Mann wurde im Auto ermordet. Man kann später so ein Telefongespräch mitschneiden, beziehungsweise hat man mitgeschnitten, das kann man auswerten, wo Sven mit einem Kumpel telefoniert und während der Fahrt dann irgendwie so offensichtlich sich nach hinten wendet ins Auto.
Ach so.
Und sagt, Halt's Maul oder es gibt auf die Fresse und es gibt dann weiterhin Geräusche aus dem Rückraum. Also die Person wehrt sich, macht auf sich aufmerksam und dann ist er scheinbar nach hinten geklettert über den Sitz und hat ihn dann da im Auto quasi zum Schweigen gebracht und am Meer einfach nur entsorgt.
Das hört man was als Handy-Mitschnitt? Oder?
Ja, genau, das kann man später als Mitschnitt auswerten. Ja.
Ui.
Ja.
Ui, ui.
Am 14. November hat dann aber auch die Flucht dieser beiden Gangster quasi ein Ende. Die werden in Parchim in der Polizeisperre einfach ganz unspektakulär angehalten, in dem schwarzen Audi des belgischen Toten immer noch sitzend. Im Auto befindet sich dann Sven und sein Haftkumpel, wie gesagt, und das Auto ist voll mit Blutspuren von diesem Toni D., dem toten Belgier. Es wird so ein Messer gefunden, ganz normales Schweizer Klappmesser, mit dem dann quasi der ermordet wurde, was auch schon relativ krass ist. Also du musst schon viel Gewalt und Wut aufwenden, um mit so einem Messer jemanden umzubringen. Ne? Das ist,
so ein Multifunktionsmesser ist das, ja?
Ja, genau.
Okay, krass.
Die beiden werden verhaftet und gestehen auch relativ schnell den Mord eben an dem belgischen Politiker und auch den an Jörn Scharlau. Allerdings erzählen sie den etwas anders, als Sandy und Stefan das geschildert haben. Denen ging das nämlich auf die Nerven, dass der sich mit seinem Geld an junge Frauen rangemacht hat. Das hat quasi schon lange so die Wut von den beiden auf ihn gezogen.
Von den beiden heißt von Stefan und Sven, ja.
Genau, ja. Und auch sein prahlerisches Verhalten mit Geld, weil die beiden halt niemals Geld hatten, haben sie ihm das halt einfach immer geneidet. Und als er sich dann auch noch an die Freundin von Stefan rangemacht hat, war dann einfach klar, dass er sterben muss. Also es war von vornherein auch klar, dass er sterben muss. Es war nicht so, wir überfallen den, wir nehmen sein Geld und der ist durch Zufall gestorben, sondern es war von vornherein, Es war von vornherein der Plan, ihn in Sandys Wohnung zu locken, zusammenzuschlagen, das Konto zu plündern und dann in der Wohnung zu erwürgen. Also dass der Tod war von vornherein eingeplant. Und die Wohnung,
das haben sie ja auch so dann gemacht.
Das oder? Haben sie dann auch so gemacht. Die Wohnung spiegelt das auch wieder. Also da wurden quasi, fällt der Polizei dann auf, der Teppich wurde ausgewechselt, die Wände wurden neu gestrichen. Also man hat da dilettantisch versucht, Spuren zu verwischen, aber natürlich so einer richtig tiefgehenden Auswertung hält das natürlich nicht stand. Also man findet dann da die Spuren. Ja. Und die beiden geben jetzt zu, Sven ist kooperativ, der möchte die Polizei zu dem Ort führen, wo Jörn Scharlau begraben worden ist, in Niedersachsen, knappe 500 Kilometer weit entfernt, damit man diese Story dann auch quasi überprüfen kann, damit auch die Todesursache dann feststeht, damit er auch beerdigt werden kann. Und er möchte, oder er bittet die Polizei, dass er die Leiche ausbuddeln darf. Er möchte das als so eine Art Wiedergutmachung dem Toten gegenüber. Das wird aber von der Polizei abgelehnt, weil da natürlich... Das
hätte mich jetzt auch arg gewundert, ja, tatsächlich.
Da hätten ja natürlich auch wieder Spuren bei vernichtet werden können oder irgendwas manipuliert. Ne? Das wird also dementsprechend nicht gemacht. Also die Polizei gräbt ihn dann selber aus und der ist in eine Decke gewickelt, die aus dem Auto stammte. Also der ist quasi direkt am Tag des Verschwindens auch ermordet worden. Auch genauso wie das dann Sven erzählt hat. Unterm Strich steht für diese Leute ja dann im Endeffekt zwei Morde, an denen Sven beteiligt war. Mhm. Die anderen beiden an einem Mord beteiligt, Gesamtsumme erbeutet 3.500 Euro. Das waren diese zwei Leben wert. Und natürlich
kaum zu glauben.
Und natürlich, echt. Die Autos, die man zwischenzeitlich gefahren ist. Also es ist ein absoluter Witz.
Ja. Und also ich frage mich auch wirklich, wie auf die Idee gekommen ist, jetzt das Opfer auszugraben. Ich meine, das ist doch jetzt kein Westernfilm.
Ja,
Weißt du, wo so der Herr Lunke irgendwie noch so seinen Tat bereinigen muss mit einer Schaufel oder so. Weißt du, was ist denn das?
Ja, ich glaube, das ist so eine, das sollte einfach so ein starkes Signal an die Polizei sein. Guck mal, ich schäme mich, ich mache das jetzt dem Toten zuliebe, einfach vielleicht auch einfach, um gut vor Gericht dazustehen. Ich weiß, vielleicht war das auch so ein Western-Halunken-Denken, wie du das gerade ins Feld geführt hast, dass er gedacht hat, er macht damit wirklich irgendwas wieder gut. Ich weiß es nicht.
Ja, wer weiß. Naja, also was mich jetzt noch interessiert, vielleicht ist das wohl ein bisschen untergegangen oder ich habe das irgendwie nicht mitbekommen. Als Stefan jetzt zunächst verhört wurde und er dann diese andere Story erzählt hat, wurde er denn nicht gefragt, wo sich die Leiche befindet?
Doch, natürlich, aber der hat da nichts zugesagt.
Okay.
Ja, das Ganze endet jetzt auch relativ unspektakulär. Sven und Stefan werden zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Sandy hat Glück, obwohl sie 21 ist, wird sie noch nach Jugendstrafrecht angeklagt.
Oh, da hat sie wirklich Glück, ja.
Und darf nach 7 Jahren das Gefängnis wieder verlassen. Also sie hat quasi Beihilfe geleistet, sie hat ihn in die Falle gelockt, sie war auch beteiligt am Überfall auf ihn und hat natürlich auch mitgewirkt, die Leiche verschwinden zu lassen und auch die Polizei erstmal zu täuschen. Ja, wie gesagt, ich glaube, man ist ja da so ein bisschen entgegengekommen mit dem Jugendstrafrecht, weil sie dann am Ende kooperativ war und weil sie halt auch eine kleine Tochter hatte oder einen kleinen Sohn, ich bin gerade nicht sicher.
Ja, das kann gut sein.
Und so steht unterm Strich eben eine Ehefrau, die quasi durch diese Ermittlungen davon erfahren musste, dass ihr Ehemann sie systematisch betrogen hat mit irgendwelchen sozial schwachen Frauen, deren Leid er ausgenutzt hat. Er hinterlässt zwei Kinder, die jetzt ohne Vater aufwachsen müssen. Zwei Leute mussten sterben für, wie gesagt, 3.500 Euro insgesamt Beute und zwei andere Leben sind verfuscht, weil sie lebenslang im Gefängnis sitzen. Sandy und ihr Kind wahrscheinlich auch verfuschte Existenzen. Also da hat niemand gewonnen in dieser ganzen Geschichte. Ne?
Nee, es gab wirklich nur Verlierer. Das Ganze ist jetzt 21 Jahre her. Die sind jetzt auch erwachsen, die Kinder, ne? Das ist irgendwie ein verrückter Gedanke.
Ja, definitiv. Also,
aber auch das mit diesen 3.500 Euro, das ist ja so eine lächerlich geringe Summe, dass man sich das kaum vorstellen kann. Ich glaube, gut, man muss natürlich auch sagen, dass dieses Ziel nicht, oder sein Ziel nicht unbedingt darin bestand, jetzt mit diesen 3.500 Euro glücklich zu werden, sondern er hat ja irgendwie so versucht, der Freiheit hinterher zu jagen und irgendwie war wahrscheinlich offen für alles, was noch kommt an Möglichkeiten.
Ja, schon, aber ich glaube, die hatten sich da schon mehr von erhofft. Ne? Also ich glaube...
Ja, nein, das mit Sicherheit. Was ich eigentlich sagen will, ist, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie noch weitere Taten begangen hätten, wenn man sie nicht geschnappt hätte.
100%, da ist sich auch die Polizei sicher, da sind sich auch diverse Gutachter sicher, dass hier quasi ein Serienmörder im Entstehen gestoppt wurde.
Ja, genau.
Ja, absolut. Ich meine, das zeigt ja auch die relativ geringe zeitliche Abfolge. Ne? Also da wird einige Wochen später dann schon der Nächste umgebracht, auch wegen nichtigen Gründen, weil man sein Auto haben will und 500 Euro von seinem Konto klaut, tötet man den. Ne? Und da werden dann ja auch die Gründe, warum man jemanden ermordet, immer nichtiger.
Ja, absolut. Und Weißt du denn, dieser Freund von ihm, was hat der für eine Strafmaß bekommen?
Das weiß ich nicht.
Und dann wahrscheinlich in Belgien, ne?
Ja, davon gehe ich aus. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Der wird wahrscheinlich genau dann vor der heimischen Justiz gestanden haben, ja. Hm.
Okay.
Wahrscheinlich dann wegen Entführung, Beihilfe zum Mord möglicherweise, ne? Also ja, wahrscheinlich.
Ja, das weiß man ja nicht. Ja. Okay. Ja, schlimme Sache auf jeden Fall. Mal wieder.
Ja, mal wieder. Ne? Du wolltest heute einen straighten Wortfall. Ich muss das kurz noch erwähnen. Wir sprechen uns ja manchmal auch so ein bisschen ab. Eigentlich weiß Daniel nie so, was auf ihn zukommt. Aber heute wusste ich, dass es zeitlich so ein bisschen eng wird, dass wir ja die Folge irgendwie innerhalb von nicht so einer ausufernden Aufnahmezeit aufnehmen müssen. Und ich wollte eigentlich einen Cold Case mitbringen, über den man auch schon ja durchaus hätte diskutieren können. Und ich habe ihn dann sicherheitshalber gefragt, ey, soll ich den Cold Case machen? Da laufen wir Gefahr, dass wir dann wirklich noch ein bisschen in die Diskussion kommen. Oder soll ich einfach einen straighten Mordfall mitbringen? Und er wollte den straighten Mordfall und hat den bekommen.
Und wir haben es trotzdem geschafft, über eine Stunde zu kommen. Also eine Stunde 10 oder so. Mal gucken, wie viel es nach dem Schnitt ist. Ich glaube, wir haben heute auch so diese Labergene. Also wenn wir das jetzt nicht irgendwie kurz und knapp gehalten hätten mit dem Fall, dann wären wir vielleicht bei Ben-Hur-artigen Zeiten gelandet.
Ja gut, wir hatten einen relativ langwierigen Einstieg, ne, mit Charlie Kirk und mit meiner Bierstrichliste und dem Jugoslawienkrieg. Deswegen sind wir, glaube ich, erst nach 20 Minuten überhaupt in den Fall gekommen. Auch dafür nochmal Entschuldigung. Aber wie gesagt, Charlie Kirk war mir wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil es eben so zeitaktuell ist und weil es eben auch so ein Stempel ist für diese politische oder gesellschaftliche Verrohung, über die wir auch schon mehrfach gesprochen haben, und weil wir eben so oft nach unserer Meinung gefragt wurden. Und ich kann das einfach nur nochmal so zusammenfassen, auch wenn man nicht der Meinung des Menschen ist, dann ist Gewalt trotzdem nicht gerechtfertigt. Ich hätte gerne mal mit ihm diskutiert tatsächlich, das war ja auch ein sehr begabter Agitator und Sprecher und jemand, der einfach sehr, sehr gut reden und Fakten präsentieren konnte und seinen Standpunkt klar machen. Gut, der ist natürlich auch oft gegen Leute angetreten, die es nicht gewohnt waren, öffentlich zu sprechen bei diesen Campus-Diskussionen. Das ist ja auch so eine Drucksituation dann für die Leute. Hm. Aber ich hätte gern mal live mit ihm diskutiert, also jetzt nicht vor Publikum, sondern einfach mit ihm generell mal diskutiert. Einfach auch, weil ich mich manchmal frage, wie intelligente Menschen zu bestimmten Positionen kommen. Also gerade auch dieses, gerade auch dieses extrem fundamental christliche, für mich schließt sich ja großer Intellekt und große Religiosität irgendwie aus. Aber ich würde gerne wissen, wie kann das sein, dass jemand, der wirklich intelligent ist und fundiert denkt, in vielerlei Hinsicht, dann auf so einen Glauben zurückgreift und irgendwie so ein mittelalterliches Lebenskonstrukt wählt. Aber ja,
ich glaube, das gibt's ganz häufig. Ich glaube nicht, dass jemand, der sehr intelligent ist, deswegen nicht gläubig sein kann.
Ja, aber in meiner Welt dürfte das nicht so sein, aber das ist natürlich Schwachsinn. Das gibt es
ja
häufig.
Ja, ja, klar, weil du dann so diesen aufklärerischen Gedanken dahinter hast, so, ne? Ja, also keine Ahnung, ist ja als Beispiel, wir haben ja mal über die Peter Thiel-Story geredet. Bei ihm ist es ja auch so, dass er ein super intelligenter Mensch ist und super reicher Typ ist. Und trotzdem hat er ja gewisse religiöse Tendenzen, beziehungsweise antichristliche Tendenzen, wenn man jetzt dieser Podcast-Serie glauben darf. Also ganz interessant auf jeden Fall. Also zumindest halt diesen Fable für etwas Höheres, sagen wir mal so.
Ja, da kriege ich so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich an Peter Thiel denke und daran, dass unsere Innenministerien ja unsere Daten quasi an ihn verschenken über den Einkauf von Palantir, wo ich sehr, sehr kritisch bin. Jemand, der erklärter Demokratiefeind ist wie Peter Thiel, der sollte nicht über die Daten von so vielen Menschen verfügen. Und ja, das ist ja so ein bisschen auch so ein, er ist ja auch so ein bisschen auch so ein ideologischer Freund von Charlie Kirk. Der war ja auch erklärter Demokratiefeind und
ja, genau, das passt eigentlich ganz gut zusammen.
Hat ja auch so Dinge gesagt wie Empathie ist die größte Schwäche der Gegenwart. Deswegen interessant, dass man jetzt so ein bisschen gerade Empathie für seinen Tod aufbringt. Wie gesagt, ich finde, diese ganze Geschichte entbehrt nicht so einer gewissen Ironie. Er hat ja auch immer wieder gesagt, dass es keine stärkeren Waffengesetze in Amerika geben darf und dass die wenigen Schusswaffentoten in Amerika einfach ein Preis sind, der bezahlt werden muss für die Freiheit, Waffen zu tragen. Und dann ist es natürlich auch nicht unironisch, dass er durch eine Schusswaffe ums Leben gekommen ist. Ne? Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ob der Schütze das vielleicht sogar so ein bisschen als bewusstes Zeichen gewählt hat. Das ist eine ganz interessante, das ist eine ganz interessante Sache, wo in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch viel zu rauskommen wird. Ich werde das gespannt verfolgen.
Ich meine, es gibt ja auch diese Story des American Sniper, das wurde ja auch verfilmt, diesen US-Elite-Scharfschützen,
Chris Kyle,
der in diversen Kriegen unfassbar viele Menschen getötet hat, das Buch geschrieben hat und dann anschließend am Schießstand irgendwo in Amerika von jemandem umgebracht wurde. Also ja, auch das ist ja quasi die ähnliche, also ich mache mal in Anführungszeichen, Ironie, von der du gerade gesprochen hast.
Ja, da kommen wir jetzt in ein ganz anderes Bild, in einen ganz anderen Bereich. Da kommen wir in den Bereich, der gerade in Amerika für ganz viel Aufsehen sorgt. Stolen Valor, also die Geschichte mit erfundenen Heldengeschichten und geklauter Ehre quasi, seine eigene militärische Laufbahn aufzuputschen, dadurch berühmt zu werden. Und da sind gerade einige Leute, die in Amerika sehr bekannt dafür sind, für ihre militärische Laufbahn, die werden gerade enttarnt, dass die...
Ach, stimmte das bei ihm gar nicht?
Dass die das nicht geleistet haben, was ihnen nachgesagt wird. Und Chris Kyle steht da auch so ein bisschen im Verdacht. Prominentestes Beispiel Tim Kennedy, also ehemaliger UFC-Kämpfer, ehemaliger Soldat, der wahre Heldengeschichten über sich selber quasi erzählt hat, wo jetzt rauskam, stimmt alles nicht. Marcus Luttrell wurde verfilmt im Film Lone Survivor, kam auch raus, alles nur erstunken und erlogen, hat niemals versucht, seine Kameraden zu retten und ist dabei verletzt worden, sondern hat sich quasi aus dem Staub gemacht und die sterben lassen im Dreck. Ne? Also das ist so ein Komplex, der in Amerika gerade ganz viel für Aufregung sorgt, weil diese militärische Ehre denen unheimlich wichtig ist. Ne? Also das ist ein ganz, es gibt so einen auch relativ bekannten Influencer Jocko Willink, der auch immer damit so bekannt geworden ist, dass er irgendwie SEAL-Teams geführt hat und verdeckte Operationen, und da ist jetzt auch rausgekommen, ist alles nicht so, und also das ist da ein Riesenskandal gerade drüben. Ich verfolge das teilweise ähnlich gespannt, wie ich diesen zweiten kleinen Podcast verfolge, den ich jetzt kurz noch hier im Trailer vorstellen möchte. Auch wenn zu etwas vorgerückterer Zeit, bei zwei Trailern weiß man nie so richtig, wo man die einbringen soll, aber ich lasse den mal laufen für euch da draußen. Dürfte das nicht unbekannt sein und definitiv ein Tipp, mal reinzuhören.
Hallo zusammen, wir sind Nadine und Sarah vom Podcast Mord hoch 2. Wir sind eigentlich Thriller-Autorinnen, doch wir haben schnell gemerkt, dass das Leben die spannendsten Geschichten schreibt, und so sind wir zu unserem Podcast gekommen. Bei Mord hoch 2 behandeln wir sehr gerne mysteriöse Vermisstenfälle und rätselhafte Morde. Oft sprechen wir über Fälle, die noch nicht so häufig in anderen Podcasts behandelt worden sind. Manchmal greifen wir aber auch Klassiker auf und leuchten jeden Winkel bekannter Fälle aus. Wenn ihr also Lust habt auf wöchentlichen True-Crime-Content, dann hört jetzt rein bei Mord hoch 2. Überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch.
Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Abschluss des Ganzen. Hast du noch irgendwas mitgebracht? Möchtest du noch irgendwas erzählen? Hast du was auf dem Herzen oder was passiert?
Eine Idee, eine ganz innovative sogar. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und euch denkt, meine Güte, was haben die mal wieder lange erzählt, drumherum gelabert, bis es endlich losging. Und Fabian hat mal wieder ein Problem mit den Zeitstempeln und hat das nicht hinbekommen, dank unseres Hosts oder wie auch immer, irgendwelchen technischen Einstellungsproblemen. Dann macht es doch so, wie jüngst einige Zuhörer von uns, das fand ich sehr cool, die haben nämlich einfach in die Kommentare reingeschrieben, wann es losging mit dem Fall. Also wer quasi zuerst den Timecode erwischt, einfach in die Kommentare reinschreiben bei Spotify oder wo auch immer, und alle anderen können sich daran orientieren. Finde ich irgendwie ganz cool.
Ja, der Host hat jetzt auch mir geantwortet und hat gesagt, dass ich nicht verzagen soll. In zeitnaher Zukunft, irgendwie in der nächsten Woche oder so, wird es ein KI-Tool geben, dererseits, das dann dabei hilft.
Nicht verzagen, Host die Fragen.
Also du hast nichts mitgebracht, du hast keinen Track der Woche, du hast keinen Dislike. Nee,
das war jetzt gerade schon, ich habe ja schon gerade eine Idee dabei gehabt.
Ach, das war... Ja, das war gut, okay.
Ich habe ein perfektes Eis heute vorgestellt, also mehr habe ich nicht zu liefern.
Dann okay, ja, dann okay. Ach ja,
Hast du irgendwas? Ich habe
One Love, da wir ja gerne alte Filme auch sehen. Ich habe jetzt, weil es den auf YouTube in 4D-Qualität gab, einen uralten Film gesehen, den ich immer auf meiner Liste hatte, noch nie gesehen habe. Warriors heißt er. Da geht es um so Straßengangs in New York, in so einer utopischen 70er Jahre, aber irgendwie futuristischen 70er Jahre Welt.
Ja, sag mir was. Ich glaube, ich habe da mal reingeschaut.
Ja, du kannst den voll auf YouTube sehen, in Top-Qualität, und der ist richtig großartig. Also so richtig geiler 70er Jahre Action Trash One Love, auf jeden Fall Warriors. Gutes Ding.
Das muss ich mir geben. Und zum Thema 70er Jahre Trash, ich freue mich schon so sehr auf unser Hüttenwochenende, denn dann schauen wir endlich zusammen Zardoz, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, Zardoz, wahrscheinlich Zardoz, mit Sean Connery von 1974 und danach hoffentlich Phantom Commando.
Also Zardoz ist allein deswegen schon sehenswert, weil Sean Connery da ja den ganzen Film über so einen Borat-Badeanzug trägt. Allein das ist so frech, dass wir den unbedingt gucken müssen.
Phantom Commando. Ich habe den ja extra, ich habe den seit Jahren als DVD hier liegen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ja, weil ich mir gedacht habe, okay, der ist, den habe ich irgendwie so recht günstig geschossen bei eBay. Dann dachte ich mir, okay, den bewahre ich mal auf für den Fall der Fälle, dass wir uns nochmal zusammenfinden in einer Hütte und einem DVD-Player, so richtig oldschool, und dann ziehen wir uns den mal rein.
Ja, ich will kurz dieses Bild zeichnen für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Das ist so eine Holzhütte, die wir schon öfter gemietet haben. Die ist an so einem kleinen Mühlbach, so auf so einer Wiese, Waldrand in der Nähe, und das ist halt, wie gesagt, alles Holz und rustikal eingerichtet, und wir haben da so einen Holzofen, wo ich dann irgendwie wie so eine bayerische Hausfrau das Feuer anstachle abends, damit die Jungs irgendwie im Warmen sitzen, und Serhat, unsere türkische Küchenfee, der brutzelt dann Spiegeleier und Sucuk auf dem Herd für uns, und Daniel macht irgendwie,
macht nix.
Daniel macht Getränke und kümmert sich um die Filme. Es ist einfach großartig. Ja.
So, ist es.
So müssen einfach Wochenenden aussehen.
Ja, also ich bin wirklich guter Dinge, dass wir dann auch eine Folge aufnehmen werden zu dritt.
Ja, safe, klar.
Ja, wenn sie dann, einer hören will, weiß ich nicht.
Bleibt nichts mehr zu sagen. Ich habe auch leider keinen Track der Woche. Ich hatte irgendwas, aber ich habe es vergessen, tatsächlich.
Ah ja, okay, dann war es ja nicht so gut wahrscheinlich.
War gut, aber ich habe es trotzdem vergessen.
Ja.
Na gut.
Mach dir nichts draus.
Ich sag mal wieder danke, dass du diesen Fall mit mir durchgestanden hast, und für euch da draußen, danke fürs Zuhören. Macht gerne auch ein bisschen Werbung für uns, so wie wir das hier für die Podcast-Kolleginnen und Kolleginnen getan haben. Ihr seid, wie gesagt, zu unser PR-Team. Teilt uns in euren Stories. Daniel, da fällt mir ein, wir müssen in der nächsten Folge auch noch den Gewinner vom letzten Gewinnspiel ziehen. Ist mir fast durchgegangen.
Ja.
Teilt uns in euren Stories, erzählt von uns. Kommt zu unseren Shows, kauft Merch, seid präsent und bewertet uns gerne in der Podcast-App eurer Wahl. Das ist auch immer ganz besonders schön. Vielen Dank, dass ihr da seid.
Danke euch. Ciao.
Ciao.